Herzlich willkommen bei Ran ans Eingemachte, Lebensmittel anders denken, der Podcast rund um den Foodhub München, Deutschlands ersten genossenschaftlich geführten Supermarkt. Am Mikrofon ist heute wieder die Kerstin und
der Georg. Hallo. Und zur Abwechslung sind wir diesmal nicht auf Tour, sondern wir haben uns einen Studiogast eingeladen. Herzlich willkommen, Christiane Lüst vom Umweltzentrum Öko und Fair in Gauting bei München im Landkreis Starnberg. Danke fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Christiane, der Georg und ich, wir haben uns ein bisschen schlau gemacht über dich und es gibt ein ganz schönes Porträt über dich von der Süddeutschen Zeitung. Und da bin ich dann fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Also du bist ja nicht nur gelernte Sozialpädagogin, bist Mutter, du engagierst dich aktivistisch, sondern du hast 2006 das Umweltzentrum in Gauting gegründet, Öko und Fair. Und das umfasst unverpackte Bio- und Fairtrade, Lebensmittel und andere Waren. Da ist ein Café dabei, du machst Catering, Reparaturcafé, du bist auf Wochenmärkten unterwegs, engagierst dich für nachhaltige Bildungsreisen, engagierst dich gegen Gentechnik, machst Bildungsarbeit ganz generell. Da stehen noch mehrere Sachen auf diesem Zettel drauf. Hier noch eine Imkerei habe ich dabei, Elektrotankstelle, Elektro-Carsharing. Also wir könnten noch ein bisschen Zeit damit verbringen, weiter aufzuzählen, was du so alles machst. Das ist natürlich total beeindruckend. Es gibt eine Schnittstelle zwischen dir und uns, dem Foodhub. Und zwar sind das die sogenannten mafiafreien No-Cap-Produkte. Das sind zum einen Tomatenkonserven und auch frische Zitrusfrüchte, die aus Italien kommen. Da bist du sowas wie eine Vermittlerin für uns. Aber bevor wir über No-Cap sprechen, würde ich dich ganz gerne mal fragen, hast du ein Geheimnis? Hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Oder wie schaffst du es, dich für diese vielen Sachen zu engagieren?
Ja, die Aktivisten sagen immer 24 Stunden und dann bleibt noch die Nacht. Das ist das Geheimnis.
Also Mathematik so ein bisschen anders bei euch, okay? Du betreibst das Umweltzentrum aber nicht alleine, richtig?
Betreiben, ja. Ich habe für den Catering 1,5 Köche, die den Catering ziemlich autark machen. Und wir haben 2 bis 3 Leute, die das Essen auswählen. Und ich habe noch eine Unterstützung im Büro mit Anwesenheitszeiten fürs Kaffee und alles, was so rund um Rundbriefe schreiben, Webseite, Rechnungen ausdrucken und so Sachen. Das habe ich noch ehrenamtliche Hilfe.
Los ging es ja bei dir 2006 mit dem Umweltzentrum. Was hattest du vorher beruflich gemacht?
Ja, ich habe soziale Arbeit studiert an der FH in München in Haidhausen. Ja, und hinterher da war ich schon im Schwerpunkt Altenarbeit. Ich habe Jahrespraktikum in einem Altenheim gemacht und in einem alten Servicezentrum vorher und bin dann nach dem Studium in diesem Altenheim angestellt worden. Die wollten mich dann unbedingt haben und es hat auch Spaß gemacht. Da war ich so circa 1,5 Jahre. Dann bin ich bei den Johannitern eingestiegen als Geschäftsführerin für soziale Dienste. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich nicht mehr angestellt bei einem Verband arbeiten wollte und habe dann ein Büro für Betreuungen aufgemacht, was vorher Vormundschaften waren und auch mit Schwerpunkt eben alte Menschen. Ich habe dann also vom Messi bis zum Alkoholiker bis zu Leuten, die schwer verwahrlost sind, im ganzen Landkreis und auch in den Nachbarlandkreisen immer alte Leute bekommen. Und ich habe dann eben Kinder gekriegt. Wie das zweite Kind kam, ging das nicht mehr, 10 Stunden arbeiten. Und da habe ich dann aufgehört. Ich habe ein Tagesmutterprojekt dann angedacht, wo ich meine Kinder eben selbst mitbetreuen und dann, wenn ich eh daheim bin, noch Leute nehmen kann. Das habe ich 8 Jahre gemacht und dann waren meine Kinder aus dem Gröbsten raus und dann ja, habe ich das zum Beruf gemacht, was ich dann in der Zeit schon nebenbei eben immer gemacht habe. Fairer Handel, Umweltschutz und so weiter, Vorträge, Rundreisen, mich engagieren halt in diesen ganzen Bereichen und habe überlegt, wie ich das mache und dann kam die Biostadt München ins Spiel, die damals den Biostadtbeschluss frisch gefasst hatte und ich war über die ÖDP halt viel mit ÖDP München auch vernetzt.
Da warst du Mitglied in der ÖDP vorübergehend,
richtig? Ja, im Landkreis Starnberg war ich Vorsitzende auch. Und dann kam eben die Idee, ja, Bio-Catering ist gut, brauchen wir, mach was mit Bio-Catering. Und dann war so die Idee unseres Umweltzentrums mit Bio-Catering-Veranstaltungen und so weiter geboren. Räume hatten wir und das hat sich dann so entwickelt.
Hast du irgendwas Besonderes erlebt, was dich dazu gebracht hat?
Ja, mehreres. Also eins war, ich war als Kind, ich schätze mal 11, 10. Und da kam im Fernsehen die Bilder von den ersten großen Hungersnöten in Somalia, wie die Kinder da alle gestorben sind in den Nachrichten. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, geht gar nicht, da müssen wir was machen. Und dann war ich halt auch immer so Unterstützer über meine Großmutter, Christoffel-Blinden-Mission und. Und bin da halt so ein bisschen reingeraten und bin so dann zum fairen Handel gekommen, weil ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich die Möglichkeit, da zu helfen, indem man halt Produkte verkauft oder unterstützt. Also ich bin dann halt immer fair einkaufen gegangen. Ich habe dann mit 18 zum Beispiel meine erste Bananenkiste von Bana Fair abonniert und habe gesagt, Leute, hier, ich organisiere 18 Kilo und ihr kommt alle und kauft mit mir eben jeder ein Kilo. Ich habe das dann im Freundeskreis verteilt und das haben wir dann irgendwie jede, weiß ich nicht mehr, alle 2 Wochen oder so gemacht. So Projekte habe ich, also Kleinprojekte habe ich halt immer gemacht.
Wann war das mit der Bananenkiste, dass wir uns das so ungefähr vorstellen, Zeitpunkt?
Ja, so Mitte 80er.
Und wie war damals die Resonanz?
Ja, schon. Der faire Handel war ja noch relativ am Anfang. Und ja, wenn wir heute diskutieren über fairer Handel und ich noch Argumente kriege, wie ja, Schokolade schmeckt scheußlich und Kaffee ist auch nicht gut, dann muss ich immer lachen und sage, okay, das waren Mitte 80er Jahre. Da habe ich dann auch schon faire Schokolade gekauft. Und das war dann, wenn man als Kind mit Lindt und Suchard aufgewachsen ist, dann schon, also am Anfang...
Ein Unterschied.
Ja, war man jetzt nicht so begeistert davon. Ja. Aber man hat es halt für den fairen Handel gemacht. Jetzt ist es halt, also jetzt sind die Sachen qualitativ deutlich besser. Auch so von, also jetzt nicht besser wie damals, sondern auch besser wie so die herkömmlichen. Also wenn ich nur eine Aldi-Praline mal geschenkt kriege, ich schmeiße die meistens weg, weil ich kann es gar nicht mehr essen, das ist einfach kreislig.
Aber also, du meinst wahrscheinlich jetzt nicht nur die von diesem einen Discounter, sondern es gibt ja auch noch andere.
Ja, und wahrscheinlich jetzt nur mal ist so das als Beispiel, ne? so die normalen. Heute liegen Welten dazwischen. Da hat sich sehr viel entwickelt und gut so.
Im Food Hub sind sie ja bekannt als die mafiafreien Tomaten. Also für Mitglieder ist es inzwischen ein relativ feststehender Begriff. Nur für alle anderen, die uns jetzt zuhören, was verbirgt sich hinter mafiafrei und No-Care? Was hat es damit auf sich, Christiane?
Ja, es gibt ja auch eine mafiafreie Bewegung, die auch Tomaten verkauft, die Liberaterra. Wir sind also eigentlich keine Konkurrenz. Das ist der erste Schritt. Liberaterra kauft mafiabefreites Land und baut da Tomaten an. Das sind auch Tomaten, die es im fairen Handel gibt. Und NoCap hat sich hauptsächlich die Menschenrechte von Geflüchteten zum Thema gemacht. Ivan Sanier, der Gründer von NoCap, ist 2011, glaube ich, war es, nach Italien gekommen und hat dort in Turin Telekommunikation studiert, ganz normal als Auslandsstudent, der Europa sehen wollte. Und ist in den Semesterferien zum Jobben aufs Tomatenfeld gekommen, als Student, um da eben sein Geld fürs Studium zu verdienen. Und ist so auf die Misere der angekommenen Geflüchteten aus Afrika gestoßen und hat mitgekriegt, wie die dort leben, arbeiten und ausgebeutet werden. Italien ist das Land mit den meisten Außengrenzen in Europa. Das heißt, da kommen auch die meisten Menschen an.
Wie sehen die Arbeits- und Lebensbedingungen von diesen Personen, von denen du gerade gesprochen hast, aus? Also wie muss man sich das vorstellen?
Also die leben in der Regel, wenn sie ankommen, werden sie meistens aufgegriffen oder landen in diesen Mafia-Ghettos eben. Das heißt, es sind Ansiedlungen mitten auf dem Feld, ganz weit draußen, wo die Menschen unter Plastik planen oder aus altem Holz oder Steinen oder im Freien kampieren. Das größte Ghetto Europas eigentlich, wo wir, oder das zweitgrößte, wo wir immer sind, das ist in Foggia. Das ist auf der Höhe vom Gargano, wo man bei uns in Bayern Urlaub macht zum Radlfahren und so weiter. Direkt dort, ja, ist die größte Ausbeutung mit. Das ist die Tomaten- und Gemüsegegend in Italien und das zweitgrößte Gemüseanbaugebiet in Europa eben. Und da, also in den größten, leben im Sommer 7000 Menschen. Und das kann man sich, also es sind immer so zwischen 500 und ein paar tausend Menschen, die dann eben weiter wandern, je nachdem, was gerade reif ist. Im Sommer, im Winter sind sie in Rosano, also auf der anderen Seite unterhalb von Neapel, da ist die Orangen- und Obstgegend, die dann eben im Winter reif ist. Das heißt, die sind immer so halbjährlich wo und wandern dann ins nächste Ghetto. Und die haben einfach nichts. Die heizen mit alten Gummireifen und Müll, der da ja rumliegt, oder dass sie irgendwie auftreiben. Sie schlafen wirklich unbeheizt draußen. Und dementsprechend, ja, werden sie halt, ich kann vielleicht ein kurzes Zitat vom Ivan über diese Zeit eben vorlesen. Er schreibt da: Ich habe 16 Stunden gearbeitet und oft hatte ich abends nichts. 0 Euro. Wasser kostete 1,50, das Sandwich 3,50. Hin- und Rückfahrt mit einem Mafia-organisierten Bus aufs Feld, weil das sind ziemliche Entfernungen, 5 Euro. Eine volle Kiste Tomaten sind 300 bis 400 Kilo Tomaten, die bringen 3,50 Euro. Ich habe 4 Kisten am Tag geschafft, manchmal 5, aber das meiste Geld war gleich wieder weg. Wenn du das erlebst, weinst du. Ich habe abends geweint. Also die arbeiten 7 Tage die Woche, 16 Stunden, sind froh, dass sie dort aufgenommen worden sind in diesen Ghettos, wo sie bleiben können, weil sie sind illegal, sie haben keine Papiere und sie kriegen dort eben die Busse, die Arbeit und auch die sprachlichen Barrieren sind da kein Thema. Leute, die in Italien ankommen, sind glücklich, dass sie da erstmal aufgenommen werden, eine Anlaufstelle haben und bleiben da halt hängen, weil sie dort eben, ja, sich aufhalten können, ohne dass die Polizei sie aufgreift und gleich wieder zurückschickt.
Das heißt dann praktisch, dass diese Personen irgendwie angeworben werden oder sowieso auf der Suche sind, irgendwie Geld zu verdienen und deswegen diese Arbeitsstellen sozusagen annehmen, in denen sie da so ausgebeutet werden.
Ja, weil sie erstmal nichts haben und sich nicht auskennen. Und da sagt natürlich jeder ja und freut sich erstmal. Und erst später merkt man, wo der Haken dran ist, wie das Fiasko ist, dass man unterm Strich, wenn man die ganzen Ausgaben bedenkt, eigentlich nichts hat und auch nichts in die Heimat schicken kann. Und fürs Leben dort selbst zu wenig hat. Und vielleicht nochmal zu den Arbeitsbedingungen. Wir waren im Emmaus, das ist so eine Art SOS-Kinderdorf, kann man sich vielleicht vorstellen. Also die haben so Häuser, ist ein kirchlicher Träger. Die Gäste aufnehmen oder Wohngruppen mit Kindern oder Jugendlichen, viele auch Geflüchtete, die ohne Eltern kamen. Und dort hat zum Beispiel Ivan ein paar Wohnungen, wo eben die NOCAP-Leute auch wohnen können, die Arbeitsgruppen, also immer so 2, 3, 30, 40 Menschen. Und die werden eben von da aufs Feld gefahren und in die Arbeit. Und die haben wir mit einem Fernsehteam begleitet. Und die sind morgens um 6, 5:30 aufs Feld gefahren. Und es war im August 50 Grad ohne Schatten auf dem Feld.
Ohne Wasser.
Und, ja, normal.
Unmöglich, auch noch.
Heißt, Leute, die normal illegal arbeiten, arbeiten in diesen Konditionen 7 Tage die Woche, 12 bis 16 Stunden,
also
ohne Wasser und ohne Pause.
Noch nicht immer am Sonntag ist frei.
Nee. Und wenn sie umfallen, dann sagt der Caporalato, wie es im Interview und im Film vom Ivan so schön heißt, lass ihn sterben, wir haben genug andere. Wer mit diesem Mann ins Krankenhaus fährt, der ist entlassen oder muss 50 Euro zahlen.
Wie sind eigentlich die hygienischen, sanitären Verhältnisse in solchen Ghettos?
Gibt's nicht. Kein Wasser, kein Strom. Und überall Müll drumherum. Müllberge. Dann gibt's halt viele, die, also wir haben immer wieder Leute, wenn man sich mit ihnen unterhält, die sind dann halt teilweise auch schon wirklich ein bisschen abgebaut, mental eben abgestumpft, muss man vielleicht sagen, weil du das eigentlich so, wenn du da länger lebst, gar nicht erträgst. Also das musst du erst mal hinbringen. Dieses Frieren, dieses unter Umständen nicht genug zu essen haben, diese Lebensumstände. Für viele ist es auch peinlich, die wollen auch gar keinen Kontakt mehr zu ihren Familien. Die Familien erwarten ja, dass sie da jetzt ganz toll viel Geld verdienen und super Stellen haben. Und das ist einfach nicht so. Also viele schämen sich da auch. Also muss man noch sagen, dass für die Mafia die Geflüchteten der größte Segen überhaupt sind. Also mit denen verdienen sie mehr Geld wie mit dem Drogenhandel, weil so viele da sind. Und wenn Leute wegwandern, es kommen immer mehr nach. Und Ivan ist hergegangen und hat aus dieser seiner eigenen Erfahrung eben gesagt, die Leute, geht gar nicht, ihr müsst doch was dagegen tun, und hat dann die ersten Streiks organisiert. So fing das an und hat dann nach seinem Studienabschluss beschlossen, ich arbeite nicht in meinem Beruf, ich gründe NOCAP. No-Cup, eben ohne Chef zu arbeiten, dass man niemanden hat, der einen ausbeutet, sondern selbst autark ist, dass man Papiere dann hat, dass man selber entscheiden darf, wo man arbeiten möchte und ob man da arbeiten möchte und auch die Möglichkeit hat, dann auch wegzugehen und vielleicht dann, weil man Papiere hat und dann auch Italienisch sprechen kann, das wird dann auch eben gelernt und auch vielleicht seine rechtlichen Sachen eben weiß und selber erledigen kann, haben sie die Möglichkeit und die Freiheit, dann auch den nächsten Schritt zu machen. Manche gehen wieder nach Afrika, sich auch einen anderen Job, eine Wohnung oder irgendwas zu suchen, also selbst, nicht in dieser Gruppe. Mhm. Und Ivan organisiert eben bei den Bauern, er hat eben dann rumgefragt, organisiert dort Arbeitsplätze für diese Menschen, organisiert Wohnungen, wo dann eben zum Beispiel in dem einen Haus der Würde, was aus dem Film entstanden ist, also das erste, da wohnen 30 Menschen, die dort eben leben, die dort gute Betten haben, geheizt, also ganz normal halt einfach eine Küche kochen können und so weiter. Mhm. Und es werden dann auch Transportmittel gestellt, es werden Italienischkurse gestellt, es werden, wir finanzieren jetzt auch gerade wieder mit Spenden, eben Führerscheinkurse, wo die Leute dann eben diese Neunerbusse fahren lernen, damit man die Kollegen aufs Feld fahren kann und so weiter.
Kannst du kurz in ein, zwei Sätzen erklären, weil du jetzt mehrfach von dem Film gesprochen hast, dass du es einfach ganz kurz, ganz knapp erklärst, was es damit auf sich hat? Mhm.
Also über den Film sind wir an diese Projekte gekommen. Über den Film heißt, das ist der Film Das neue Evangelium von Milo Rau. Milo Rau kenne ich aus meiner Bildungsarbeit, weil wir dort schon also seinen Film Das Kongo-Tribunal gezeigt haben und ich bin seitdem eben mit ihm in Kontakt. Ja, und er hat mir dann, also wir wollten zusammen dann ein Geflüchteten-Tribunal machen. Das war so die Idee von mir, von uns. Ich habe beim Monsanto-Tribunal 2016 mitgearbeitet in Den Haag. Und wir hatten dann die Idee, dass wir ein Geflüchteten-Tribunal machen, wo wir die EU und die Politik anklagen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, anstatt gerettet zu werden, eben auch mit diesen ganzen Frontex-Geschichten und so weiter, und das eben gerichtlich oder rechtlich zu stoppen. Und ich habe Milo damals gefragt, habe gesagt, du hast also Erfahrung eben mit so einem Tribunal, du hast Anwälte und so weiter, können wir zusammenarbeiten, dann täten wir uns leichter und wir würden dann auch gerne einen Film draus machen. Und dann hat er gesagt, er hat gerade dieses Projekt in Italien, er kann nicht, er ist für ein, zwei Jahre an dieses Projekt gekoppelt, ist aber dieselbe Thematik und wir sollen doch mal in Italien bei ihm vorbeikommen und uns das anschauen. Und so bin ich dazu gekommen. Ich habe dann Ivan kennengelernt und Milo hat halt nach den Filmdrehs gesagt, Christiane, es wäre ganz toll, wenn du dich um diese Projekte kümmern könntest. Mhm. Und so sind wir an die Tomaten gekommen. Ich habe damals dann Ivan gefragt, habe gesagt, was können wir denn für euch tun? Dann hat er mich angestrahlt und hat gesagt, verkauft Tomaten. Für jede Dose Tomaten können wir Geflüchtete aus dem Ghetto holen. Und je mehr Leute wir rausholen können, desto mehr Menschen ja, kommen in bessere Lebensbedingungen. Und seitdem machen wir das.
In welchem Jahr war das?
2019 rum. 2020 war die Uraufführung vom Film in Venedig auf dem Filmfest, ja, 2019, 2020. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Arbeitsrahmen für No-Cup im Unterschied zu den anderen, was ich vorher gesagt habe, auf dem Feld. Also der No-Cup-Arbeitsrahmen ist so, dass eben Leute, die bei No-Cup arbeiten, dann nach 6 Stunden wieder aufhören. Das heißt, die sind dann um 1 oder um 2 am Mittag mit der Arbeit fertig, jetzt im August unter 50 Grad zum Beispiel. Die haben 2x eine halbe Stunde Pause, wo sie sich im Schatten setzen dürfen, Wasser kriegen und trinken und auch was essen können. Und wir sind dann mit denen wieder in das Dorf, in die Unterkunft gefahren. Und da haben sie dann Mittagessen gekocht, also so zwischen 2 und 3. Da waren sie dann so 6 Stunden ungefähr in der Arbeit und haben dann gefragt, was sie jetzt noch machen. Um die Uhrzeit 2, 3 ist ja noch nicht so spät und da kann man noch ins Kino gehen oder shoppen oder irgendwas halt, was man so halt bei uns macht. Und dann haben die uns nur wirklich, die saßen auf ihren Stühlen und haben uns ganz müde angeguckt und haben gesagt, Christiane, wir können nichts mehr machen. Wir haben 6 Stunden bei 50 Grad Tomaten geerntet. Wir gehen jetzt schlafen. Mhm. Also damit meine ich, dass die sowieso schon nur in Anführungsstrichen 6 Stunden arbeiten, fertig sind. Die sind einfach fertig. Und es ist einfach krass, wenn im Vergleich dazu in einem Mafia-Betrieb die Leute 12 bis 16 Stunden arbeiten, also dass das gesundheitlich auch schädigt und so weiter, nur mal so im Vergleich, was so eben No-Cup hervorhebt.
Nur zum Namen, es referiert doch auf das Caporalato System, das ja eigentlich besagt, dass ein Mafia-Vorarbeiter quasi bei allem, was da in Anführungszeichen läuft, mitkassiert.
Genau.
Und sich einfach mal von allem Geld abzwickt, was da generiert wird. Richtig? Mhm. No Cap ist dann einfach mal die Entscheidung. Wir wehren uns gegen dieses System. Wir führen ein eigenes ein. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist No Cap kein Unternehmen, sondern ein Verein. Richtig? Mhm. Welche Rolle spielt jetzt No Cap, weil No Cap ja selber jetzt nicht erntet oder die Tomaten, die geernteten Tomaten verarbeitet und in Dosen umfüllt? Welche Rolle spielt jetzt No Cap bei der Vermittlung zwischen dem Unternehmen, das erntet und dem, das zum Beispiel Konserven daraus herstellt?
No Cap macht eine vermittelnde Position. Also die haben eben auch diese eigenen Ethikregeln aufgestellt von No Cap. Die besagen, dass halt die Menschen gute Löhne haben müssen und so weiter. Das heißt, nach denen werden auch die Unternehmen ausgesucht und Verträge ausgearbeitet, wo eben zum Beispiel drin steht, dass die Leute nicht mehr wie 6 Stunden am Tag arbeiten dürfen, dass sie eben statt 7 5 Tage arbeiten dürfen nur, dass sie eben vormittags oder am Tag eben zweimal eine halbe Stunde Pause haben. Das ist auch geregelt, dass sie Wasser gestellt kriegen.
Könntest du uns vielleicht auch die Geschichte von so einer Person mal erzählen, die dieses Schicksal getroffen hat, so ausgebeutet werden zur Arbeit und vielleicht auch, wie es weiterging mit der Person?
Ja, da würde ich euch gerne die Geschichte, gut, beim Ivan ist klar, das hatten wir ja schon. Ivan lebt jetzt in Rom, hat 2 Kinder und hat eine Frau, die bei der UNO in der Flüchtlingshilfe arbeitet und die Frau verdient das Geld und er macht das ehrenamtlich immer noch, was er macht. Also die wechseln sich dann eben ab mit der Kinderbetreuung. Die Geschichte wäre zum Beispiel Herve und Mbaye, 2 Senegalesen, die in den Ghettos gearbeitet haben und dort geflüchtet sind. Die haben dann in Foggia, in San Severo, es ist nördlich von Foggia, eine alte Fabrikhalle besetzt. Die sind da über den Zaun gestiegen, wollten die Situation verbessern für sich und für ihre Landsleute und haben auch gesagt, analog zu Ivan, so können wir nicht leben, das geht nicht, wir müssen schauen, dass wir uns verbessern, unsere Situation. Die haben dann diese alte Fabrikhalle besetzt, hatten damit schon ein Dach über dem Kopf und dann haben sie überlegt, wie sie Geld verdienen können und haben dann mit Unterstützung auch von Menschen aus der Gegend, also Weißen oder auch Politikern oder Helfern, gibt es auch ein paar, die da sich sehr hervorgetan haben, haben sie dann angefangen, eben dieses Haus bewohnbar zu machen, haben angefangen, Ländereien rund um diese Einrichtung zu gepachtet oder zur Verfügung gestellt bekommen, weil die niemand mehr bewirtschaftet, zum Beispiel einen alten Weinberg, der direkt dran ist, wo niemand mehr erntet. Also da gibt es sehr viel verlassene Felder und so. Und dort bauen sie jetzt zum Beispiel Tomaten und so weiter an. Kurz das Ende vom Lied. Also jetzt hat diese Einrichtung, heißt Casa Sankara, angelehnt an Thomas Sankara, der Präsident, der in Afrika erschossen worden ist, weil er zu aufrührerisch war und eben auch diese Autarkheit wollte, die in Afrika nicht sein darf. Wir sind ja Kolonialmacht immer noch, mehr oder weniger. Und es wohnen jetzt 500 Leute dort. Das ist eine Durchlaufstation für 500 Menschen. Sie haben jetzt Container gekriegt, wo die Leute zu viert in einem Container wohnen, in 2 Stockbetten mit Schrank und so weiter. Die Leute leben 1,5 Jahre ungefähr dort. Es gibt eine Näherei, die wir auch schon bestückt haben mit Nähmaschinen, wo jetzt Nähkurse stattfinden. Es gibt Schneider, die jetzt dort produzieren. Wir versuchen den Taschen- und Kleidungsabsatz, also dass das Geld einbringt. Die verkaufen ihre Tomatendosen auch. Das ist jetzt nicht No Cap, ist ein ähnliches Projekt. Aber eben dieses Einzigartige, dass dort 2 Menschen ihren Landsleuten helfen. Also denen wird nicht von Italienern geholfen, denen wird nicht von Asylhelfern geholfen, sondern die helfen sich wirklich selber. Und haben das alles eben wirklich so weit gebracht. Wir haben jetzt Computer organisiert, die haben eine Bibliothek, eine Menschenrechtsbibliothek. Die bauen jetzt gerade eine Küche um, wo sie dann selber kochen. Die haben einen Backofen, wo sie für 500 Leute Brot backen. Die wollen dann auch ein Restaurant aufmachen, wo dann auch für Italiener gekocht wird und nicht nur für die 500 Menschen. Und sie vermitteln eben auch Arbeit. Und die Menschen, die dort sind, die gehen nach 1,5 Jahren wieder weg. Das ist so der Durchlauf. Das heißt, die sind Anlaufstelle für alle Leute, die aus den Ghettos abhauen oder nicht wissen, wohin. Also bevor die Mafia sie dann kriegt, kann man dahin gehen zum Beispiel. Und dann kriegt man eben auch Papiere, Sprachkenntnisse, Rechtsberatung, kann eine Ausbildung machen, kann dort arbeiten, helfen. Und dann, wenn man gesettelt ist, nach circa 1,5 Jahren, ist kein Muss, man kann auch länger bleiben, dann kann man in den Beruf, kann in Zanzibar sich eine Wohnung, ein Haus mieten und ganz normal leben einfach. Also das ist so die Integrationshilfe. Und das finde ich, also sowas gibt es in Deutschland in dem Stil nicht. Wir schauen uns das auch immer an, wenn wir runterfahren. Und das ist sehr beeindruckend, wie Leute, die selber dieses Elend gesehen haben, gesagt haben, wir helfen unseren Landsleuten, so geht das eben nicht.
Muss jetzt zum Beispiel ein Ivan Sanier nicht Angst um sein Leben haben? Bräuchte der nicht eigentlich Personenschutz oder hat er den womöglich schon? Denn wahrscheinlich ja, wird die Mafia...
Die werden alle bedroht. Geht schon mal die Autoreifen kaputt oder ein Auto in Flammen auf oder so. Angeblich ist bei der Casa Sankara ist auch schon mal einer mit dem Fahrrad vom Fahrrad runtergefahren worden und tot, also wo die Leute dann auf den Straßen wirklich die Leute absichtlich anfahren, das gibt's da alles. Ivan hat mir mal einen Film geschickt, wo er gerade wieder Arbeitskräfte im Ghetto abgeworben hat, ist er mit der Tröte, also mit so einem Lautsprecher, Megafon, auf seinen No-Cup-Bus gestiegen und hat dann da oben in sein Megafon gesagt, hier, ich habe 50 Verträge, wer möchte für uns arbeiten? Und die Leute sind gekommen aus dem Ghetto und haben unterschrieben und sind dann damit mit ihm eben dann da rausgekommen. Ich habe Ivan angerufen, sage ich, spinnst du eigentlich? Hast du noch alle Taschen im Schrank? Die schießen dich doch da runter. Er hat da voll einen Lachanfall gekriegt und hat gesagt, brauchst keine Angst haben, ich gehe da nie alleine rein und ich habe genug Leute um mich rum und ich habe Kumpels im Ghetto, die da auch aufpassen, mir passiert da nichts. Er macht es auch manchmal so, wenn wir mit Reisegruppen runterkommen, dass wir dann da auch als Begleitschutz eingesetzt werden. Und da waren wir auch so 7 oder 8 Leute und haben dann halt da so zugeschaut und eben die Leute auch so ein bisschen mit denen gesprochen und so. Und da ist er dann ganz froh, dass er so Sachen dann manchmal verbinden kann, weil er dann die nötige Öffentlichkeit hat und da eben auch geschützter ist eben.
Und wie entwickelt sich das so im Laufe der Jahre? Ist das jetzt doch wie so ein Virus, der sich ausbreitet, dass sich immer mehr Leute, also Unternehmen, Erntebetriebe begeistern für die No-Cap-Idee, dass das mehr wird oder stagniert das eher so? Wie stelle ich mir das vor?
Es wird mehr. Es wird auch darum mehr, weil es den Bauern in Italien immer schlechter geht, in Süditalien. Das war ja auch schon seit langem im Abwanderungsland. Also schon in den 60er, 70er Jahren sind ja Leute aus Süditalien nach Deutschland zum Arbeiten gekommen, weil sie da unten nicht mehr leben konnten von dem, was sie da verdient haben oder eben keine Arbeit gefunden haben. Das verschärft sich gerade. Wir haben jetzt auch da unten durch die Trockenheit viele Ernteeinbußen. Also die Oliven dieses Jahr sind fast alle vertrocknet. Das heißt, die Bauern, die dort leben, haben oft auch Ernteausfälle durchs Klima. Mhm. Also dadurch verschärft sich es auch nochmal. Und die Bauern, die noch dort sind, sind froh, wenn sie Arbeitskräfte kriegen. Also ein Durchschnittsitaliener arbeitet nicht bei 50 Grad auf dem Feld und erntet Tomaten. Das heißt, die haben ein Problem. Die sind froh, wenn Leute da sind, die arbeiten. Und Ivan hat Zulauf von den Bauern auch, weil die Bauern merken, dass, also ich habe ein paar Mal Fahrten runtergemacht, wo Ivan immer gesagt hat, können wir noch den und den Bauern treffen? Du, ich habe noch den Bauern zum Mittagessen mit uns eingeladen, der will auch unbedingt mit dir reden. Mhm. Und er hat eigentlich das Glück, dass die Bauern auf ihn zukommen und sagen, wir möchten gern über dich vermarkten und daran interessiert sind, No-Cup-Leute zu beschäftigen, weil sie wissen, dass Ivan nach Deutschland und Österreich und in die Schweiz liefert und sie dort stabile und feste und bessere Preise kriegen wie in Italien.
Es gibt ja auch eigentlich EU-Regelungen, die Arbeitszeit eigentlich auch begrenzen. Also auch Vorschreiben, Pausen vorschreiben und Ähnliches. Was glaubst du denn, was es bräuchte oder was sich ändern müsste, dass sich ebenso Standards wie bei No-Cup, dass die sich in Europa durchsetzen?
Es gibt Gesetze, jeder weiß es. Es gibt Aushängeschilder, jeder Konzern hat dran stehen, wir arbeiten ohne Kinderarbeit. Und wenn man dann heimlich mit versteckter Kamera aufs Feld geht, siehst du die Kinder, die da versklavt und ausgebeutet sind. Aber es wird immer noch kommuniziert, dass wir keine Kinderarbeit machen. Damit meine ich diese Grauzone. Also diese Gesetze sind Papiertiger, die werden nicht umgesetzt. Und es wird auch, also ich glaube auch, dass die Politik da, also ich glaube nicht, das ist so, die duckt sich da weg, die ist froh, dass das Problem Illegale und Angekommene, sie nichts damit zu tun haben, die Mafia versorgt die, sie müssen da kein Geld geben, also dass sie sie einkleiden oder Sozialhilfesatz oder irgendwas, entfällt alles und die sind zufrieden und ich glaube, dass die da auch keine Steine in den Weg legen, weil sie zufrieden sind, dass das eben funktioniert und sie da nichts für machen müssen. Deswegen interessiert es die auch nicht, wie die Menschen leben und ob die Mindestlohn haben und wie auch immer. Das kontrolliert kein Mensch.
Das habe ich in der Vorbereitung jetzt tatsächlich auch einige Male gelesen. Das ist ja sowas wie Kontrollen, jetzt wenn wir von Italien sprechen, dass es das tatsächlich auch gibt. Dass da eben auch einige Stimmen sagen, dass es einfach zu wenig Personen in dem Bereich eingesetzt sind und die deswegen gar nicht dahinterher kommen, überall in den Betrieben wirklich genau hinzuschauen. Das war so das, was ich in den Medien gefunden habe, auch zu dem Thema.
Und da hast du auch das Greenwashing. Also auch bei der Kinderschokoladengeschichte war überall auf den Firmen, bei uns gibt es keine Kinderarbeit, ganz toll. Also die haben alle so ihre Vorzeigegeschichten, wo man dann, wenn man hinkommt, einem vermittelt wird, ja, bei uns ist alles super und das ist einfach nicht so.
Hast du eine positive Sicht der Dinge? Hoffst du, dass sich vielleicht politische Rahmenbedingungen dahingehend mal ändern werden? Vor allem im Hinblick auf Kontrollen dessen, was ja eigentlich schon gesetzlich vorgegeben ist. Oder glaubst du, dass auch da womöglich mafiöse Strukturen wieder dagegen arbeiten werden?
Die Menschen nehmen es hin, die Menschen protestieren nicht. Und ich denke, wenn wir als Konsumenten nicht anfangen, Zeichen zu setzen und zu sagen, nein, wir kaufen weiter beim Bauern, wir wollen unser Öko, nein, wir kaufen weiter oder immer mehr Fair Trade oder No Cup oder so, wir unterstützen das, dann glaube ich, haben wir längerfristig schlechte Karten, weil die Gesetze gibt es alle schon. Und man merkt immer mehr, ganz krass gerade, auch mit Glyphosat oder was immer, dass die Konzerne gerade echt fett die Oberhand gewinnen und mich gruselt es da richtig. Und ich glaube, das wird bei den Sachen genauso sein. Aber ich denke, was mich eben auch ein bisschen schockt, dass es eben diese Protestkultur, die wir, wo wir jünger waren, eigentlich hatten. Was ist man damals auf die Straße gegangen? Heute zuckt jeder die Schultern und nimmt es hin und sagt, scheißegal, ist Hauptsache billig und ich kann meine Arbeit machen. Also die Leute sind viel ignoranter, klingt vielleicht blöd, aber die gehen viel mehr drüber hinweg. Also die hinterfragen das viel weniger. Und da, denke ich, müssen wir ansetzen, weil das kommt nicht von allein.
Aber Christian, du wirkst ja überhaupt nicht wie eine Schwarzseherin auf mich. Was nährt deinen Optimismus?
Gute Frage. Also wir werden jetzt auch gegen die Gentechnik klagen, weil das geht gar nicht. Und weiterhin mobilisieren. Aber die Leute sind schon gefrusteter. Und ich meine, mich nährt, dass ich letztes Jahr 7-mal in Italien war und Leute wie Ivan Sanier treffen darf. Und wenn ich dort war und ihn getroffen habe und wieder heimfahre, weiß ich, du musst ihm helfen. Du kannst ihn da jetzt nicht im Stich lassen. Du musst jetzt Tomaten verkaufen. Du musst es bewerben. Du musst es machen. Und je mehr ich hier mache, desto mehr Leuten kann er da raushelfen. Und das ist was, oder auch die Leute von der Casa Sankara, die eben diese 500 Menschen immer helfen. Und da denke ich mir, okay, die nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand, die machen was. Und die sagen, wir sitzen hier nicht und warten, bis irgendein Politiker kommt und sagt, hey, ich helfe dir hier raus, sondern die machen einfach. Und das müssen wir auch tun. Und wenn wir das können, dann gibt's halt so tolle Projekte wie diese. Und da können wir aktiv werden.
Du machst, wenn ich es richtig sehe, einen deutschlandweiten Vertrieb von No-Cup-Produkten.
Du bist also alles, was außerhalb von Italien ist, mache ich gerade.
Bist du da die Einzige in dem Raum, die das tut?
Ich habe angefangen damit, damals. Und wir gewinnen aber immer mehr Leute. Wir hatten in der Schweiz auch schon 3-4 Verkaufsstellen mittlerweile, weil der Milo Rau zum Beispiel auch Schweizer ist. Und in St. Gallen hatten wir eine No-Cup-Ausstellung, eine Ausstellung über Milo, aber da war ganz viel von No-Cup auch zum Beispiel. Und die werden jetzt da richtig renitent. Mhm. Also die gehen jetzt her und löchern ihre Supermärkte und sagen, hey, wir wollen frei No-Cup und so. Also da tut sich jetzt richtig was. Und das ist eben dann auch so, also ich kann jetzt nicht die ganze Schweiz retten zum Beispiel, aber man kann eben immer wieder so Gruppen oder was auch immer ausfindig machen, die das dann weitertragen. Und darauf setze ich eben einfach. Und darum fahren wir auch immer wieder runter, damit die Leute wirklich sehen, was da abgeht und wirklich mal ins Ghetto gehen und sagen, schaut es euch an, die heizen mit Gummi Reifen und redet mit ihnen und schaut an, was sie für Kleidung haben. Muss das sein? Wir sind hier in Europa. Ivan sagt immer so, was gibt's in Afrika nicht? Also in Europa, das ist das Schlimmste, was er je gesehen hat. Und das für ein Europa, das 75 Jahre Menschenrechte feiert. Ja, also ich meine, bitte.
Was können Menschen tun, um sich gegen solche Missstände einzusetzen? Natürlich No-Cap-Produkte kaufen. Was noch?
Sich zu informieren, es weiterzugeben und auch politischen Druck zu machen.
Ich würde sagen, einen Punkt können wir gleich mal umsetzen. Produkte kaufen und verspeisen. Ich habe euch mal hier so ein paar Mandarinen, No-Cap-Mandarinen geschält, während wir gesprochen haben und wollte euch gerne einladen, sie mit mir zu verkosten.
Das ist doch eine nette Geste. Dann reich mir doch mal was durch, bitte.
Vielen herzlichen Dank.
Kurze Beschreibung, was wir jetzt tun. Wir verkosten No-Cap-Clementinen aus Süditalien. Bio und fair produziert.
Ohne Kerne, sehr, sehr gut.
So schmeckt Unterstützung von fairer Produktion, oder? Wunderbar.
Das wollen wir ausbauen. Wir haben ein Projekt mit Ivan entwickelt, wo wir gesagt haben, momentan fahren ja wie die Tomaten in Deutschland noch aus und verschicken die. Und wir haben aber auch Betriebe, die es direkt eben von unten mit Palette kriegen, so wie ihr zum Beispiel auch. Und wir haben gesagt, ich möchte, dass wir ein LKW immer hochschicken, dass wir zwei Fahrer haben und dass die mit einem kleinen LKW hochkommen. Und wenn zum Beispiel Südfrüchte eben hier hochgeschickt werden mit Spedition, dass wir irgendwann ein Lager haben, wo wir dann eben einen ganzen großen LKW die Paletten reinstellen können. Und das möchte ich eben wirklich mit Geflüchteten machen, dass die dann eine Woche hier sind zum Beispiel und wir zweimal im Monat Obst holen und die fahren dann rum und beliefern die Weltläden mit 7 Kisten Orangen dahin, 8 Kisten Kiwis dahin und so in dem Stil, dass das praktisch wirklich jede Woche dann frisch Obst und Gemüse aus Italien kommt, was von No-Cap ist, dass man das noch viel größer macht. Also das ist so unser nächster Schritt und unsere Zukunftsvision.
Dann können wir uns eigentlich bedanken und wünschen uns, dass die Leute ganz viel No-Cap-Produkte kaufen. Machen wir jetzt so fiese Schleichwerbung, machen wir das.
Genau, wir essen jetzt noch ein paar Mandarinen und dann, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.
Und vielen herzlichen Dank an dich, Christiane, fürs Hiersein.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch allen draußen im Podcastland fürs Zuhören. Und wir hören uns ganz bald wieder mit einem neuen spannenden Thema, aber wir verraten euch noch nicht, was es sein wird. So viel Spannung muss sein.
Finde ich auch.
Ja, danke, und vielleicht noch als kleines Schlusswort von mir. Wir fahren also drei, viermal im Jahr runter und besichtigen die ganzen Projekte und treffen auch Ivan Sanier und die Casa Sankara und so weiter. Und wir nehmen jeden mit, der es wissen will. Und uns ist das ein wichtiges Anliegen und das ist auch immer trotz allem immer sehr schön auch. Es hat viele sehr schöne Seiten und wir genießen es auch immer sehr und es die Leute kommen immer sehr bewegt wieder nach Hause und sind total durchgehend, total begeistert, was sie da eigentlich, also bei uns sieht man Sachen, die man als Tourist nie sehen wird und die man nie erleben wird und ja, man sollte das schon mal gemacht haben.
Wir verlinken dich bei uns auf der Seite, dass wer so eine Bildungsreise machen möchte, die dort buchen kann. Vielen herzlichen Dank, Christiane. Danke, Kerstin.
Danke, Georg. Danke, Christiane.
So viel Danke. Ich werde es irgendwann inflationär. Bis bald.
Ciao.
Ciao.